Deutschlandfunk Interview.
Soweit Gudula Geuter zur heutigen Sondersitzung des Bundestags zu der Invasion Russlands in der Ukraine. Und als Reaktion darauf, das haben wir gehört, vollzieht die Bundesregierung eben einen beachtlichen Schwenk in ihrer Außenpolitik, gibt auch alte Gewissheiten auf. Darüber konnte ich sprechen mit Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München. Und ich habe ihn vor wenigen Minuten gefragt, es wurde ja immer wieder gefordert, Deutschland müsse sich zu seiner außenpolitischen Verantwortung bekennen. Ist das jetzt genau dieses Bekenntnis?
Ja, es ist absolut das Bekenntnis, zumindest zu der sicherheits- und verteidigungspolitischen Verantwortung. Das heißt, in der Lage zu sein, voll ausgestattete und einsatzfähige Streitkräfte zu haben.
Und kommt das zum richtigen Zeitpunkt?
Sagen wir mal so, es kommt zu spät, es hätte früher kommen sollen, aber dass es kommt, ist sozusagen ein Zeichen dafür, dass die deutsche Politik, und zwar parteiübergreifend, wie man gesehen hat, bis auf die AfD und die Linke, erkannt hat, in welcher neuen historischen Situation man sich jetzt befindet.
Wenn Sie sagen, es hätte früher kommen sollen, wann?
Eigentlich hätte es schon kommen sollen nach 2014, nachdem klar war sozusagen, dass die Russische Föderation den Kurs von möglicher Kooperation und Dialogbereitschaft verlassen hat und auf ihre militärische Stärke zur Durchsetzung ihrer eigenen Interessen besteht.
Die ehemalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die hat gerade gesagt, wir haben historisch versagt. Nach den Konflikten in Georgien 2008 und der Krim 2014 hätte Deutschland nicht das getan, was Putin abschreckt. Was kann man denn jetzt tun, was Putin abschreckt, vor allem vor dem Hintergrund, dass er mit Atomwaffengewalt droht?
Naja, ich glaube, man muss Folgendes sehen. Das, was heute passiert ist im Deutschen Bundestag, also die Regierungserklärung von Kanzler Scholz und die Zustimmung sozusagen der größten Oppositionspartei, das ist ja nicht dazu gedacht, dass jetzt die Situation in der Ukraine sich rasant verändern kann. Also man muss das losgekoppelt sehen. Es ist eher die Einsicht, dass wir uns jetzt in einer Phase befinden, in der sozusagen die Verteidigungsbereitschaft und Wehrfähigkeit der westlichen Demokratien auf neue Füße gestellt werden muss, weil man sich darauf einstellt, dass auf die kommenden Jahre hinaus wir es mit einer Art Konfrontation zwischen in Europa der Russischen Föderation und den demokratischen Staaten zu tun haben werden. Von daher, das ist losgelöst von dem konkreten Ukraine-Konflikt. Der konkrete Ukraine-Konflikt war nur der Augenöffner für viele hier in der Bundesrepublik Deutschland, dass die Parameter deutscher Außen- und Sicherheitspolitik auf neue Füße gestellt werden müssen.
Lassen Sie uns in zwei Schritten zuerst auf die Bundeswehr und dann auf die NATO schauen. Diese Aufstockung der Verteidigungsausgaben, dieses Sondervermögen der Bundeswehr eben für Investitionen in Rüstungsvorhaben von 100 Milliarden Euro. Was bedeutet das ganz konkret für die Bundeswehr in den kommenden Jahren? Was kann die tun?
Das bedeutet ganz konkret, dass die Bundeswehr zwei Sachen machen kann, nämlich zum einen bereits gemachte Zusagen, die finanziell aber nur sehr dürftig hinterlegt waren, jetzt endlich vollumfänglich zu erfüllen und zweitens sozusagen in Bereichen zu investieren, die sie braucht, um einsatzfähig zu werden. Und das fängt bei ganz banalen Sachen an, dass wir, man nennt es Plattenträger, aber die meisten ihrer Hörerinnen werden mehr mit dem Wort Schutzwesten anfangen, dass wir moderne Schutzwesten für alle Soldatinnen brauchen. Die haben wir nämlich nicht. Dass wir Nachtsichtgeräte brauchen, die haben wir nämlich nicht. Dass wir, wie wir in Litauen gesehen haben, sozusagen warme Jacken für alle Soldatinnen brauchen, die haben wir nämlich nicht. Also solche Sachen können jetzt, wenn man es vernünftig angeht, behoben werden, sodass nicht nur die persönliche Ausstattung der Soldatinnen besser wird, sondern auch sozusagen das Gerät, das die Bundeswehr braucht, um einsatzfähig zu sein, irgendwann in naher Zukunft endlich mal in den Kasernen stehen wird.
Das ist ja verdammt viel Geld, was da jetzt veranschlagt wird. Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann klingt das eher so danach, dass die Bundeswehr einen gewissen normalen Standard erreichen wird. Oder kann man auch darüber hinausgehen und sagen, das wird eine der besten Armeen Europas mit diesem ganzen Geld?
Nein, das wird nicht eine der besten Armeen Europas mit diesem ganzen Geld. Also das ist schon eine relativ gute Armee, aber man muss das auseinanderhalten. Dieses Sondervermögen und die Ankündigung von Olaf Scholz, dass der Verteidigungshaushalt zukünftig mehr als 2% gemessen am Bruttoinlandsprodukt sein soll, das heißt, das ist eine Marge momentan von 80 Milliarden Euro, versetzt die Bundeswehr in der Lage, sozusagen sich vollständig auszurüsten und nicht aufzurüsten. Also wir werden nicht erleben, dass sozusagen jetzt über die Gebühr Waffensysteme gekauft werden, weil dafür ist dieses Geld auch nicht ausreichend, sondern es geht darum, die Bundeswehr auf einen Stand zu versetzen, in dem sie einsatzfähig und sozusagen verteidigungsfähig ist.
Wie sieht das denn gerade aus? Also wir haben jetzt gehört, dass die Bundesregierung eben dieses 2%-Ziel der NATO einhalten will in Zukunft. Wie gut kann die Bundeswehr denn gerade die NATO eigentlich unterstützen? Vor allen Dingen, wenn wir dann so hören, dass die Bundeswehr im nächsten Jahr diese Very High Readiness Joint Task Force anführen wird.
Die Bundeswehr hat es bisher geschafft, alle Verpflichtungen, die sie im Rahmen der NATO eingegangen ist, auch vollumfänglich zu erfüllen. Allerdings, was die meisten Beobachterinnen sozusagen nicht auf dem Schirm haben, ist die Art und Weise, wie sie diese Anforderungen erfüllt. Und das ist oftmals sehr auf Kante genäht. Also wenn man zum Beispiel zurückgeht, vor 2 Jahren fand dieses große Manöver in Norwegen statt. Da haben wir eine Brigade hingeschickt, also sozusagen Pi mal Daumen 5000 Soldatinnen. Die Ausrüstung für diese Männer und Frauen wurde aus der gesamten Bundeswehr zusammengeklaubt, damit die sozusagen mit kompletter Ausrüstung nach Norwegen gehen konnten und mit den Partnern üben konnten. Und das sind halt Sachen, die man jetzt abstellen muss. Und dafür ist dieses Geld vorhanden. Aber bislang haben wir alles in der NATO erfüllt, was die NATO von uns gefordert hat und was wir der NATO zugesagt haben.
Deutschland stimmt ja jetzt Waffenlieferungen an die Ukraine zu. Können Sie das einschätzen? Ist das eine Menge von Waffen, mit denen die Ukraine wirklich was anfangen kann, oder ist das eher symbolische Unterstützung?
Man muss hier 2 Sachen sagen. Das eine ist, es ist eine paradigmatische Wende deutscher Exportpolitik mit Blick auf die Ukraine, die ja bis vor 3 Tagen noch darin bestand, zu sagen, keinerlei Lieferung von Waffensystemen. Jetzt liefern wir mehr als 1000, glaube ich, Panzerabwehrwaffen an die Ukraine. Das hilft der Ukraine schon. Also Panzerabwehrwaffen sind ziemlich zentral für das, was in der Ukraine gegenwärtig stattfindet. Das hilft der Ukraine schon, sozusagen sich heftig gegen die russische Invasion zu wehren. Da ist schon mehr als Symbolismus drin.
Aber was ist mit den Bedenken, die die Bundesregierung ja vorher hatte? Sind die nicht weiterhin gültig zu sagen, man rüstet jetzt einen Konflikt weiter hoch und macht ihn im Zweifel noch blutiger?
Naja, das muss man abwägen, moralisch gesehen, gegen sozusagen die Verweigerung für einen Staat, sein Recht auf Selbstverteidigung wahrzunehmen. Eine schlecht ausgerüstete ukrainische Armee würde Opfer sozusagen dieser russischen Invasion werden. Und wir würden im Prinzip unsere Hände in Unschuld waschen, wenn ein Staat von einem anderen überfallen wird und dann letzten Endes auch besiegt wird. Und da muss man moralisch abwägen. Dann sozusagen ist die Entscheidung der Bundesregierung meines Erachtens die richtige, zu sagen, wir helfen dieser Armee, die für diesen Konflikt überhaupt nichts kann, die unverschuldet in diesen Konflikt reingeraten ist, also dass der Staat, wir helfen sich so bestmöglichst, wie es geht, zu verteidigen.
Apropos Verteidigung, wir haben jetzt gerade gehört, dass Russland mit seinen atomaren Streitkräften droht, für den Verteidigungsfall, wie es sagt. Gibt es eine funktionierende Verteidigung, einen Schutzschild, womit man jede russische Atomrakete abfangen könnte?
Nein, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das ganze System mit den strategischen Nuklearwaffen ist ja noch immer mehr oder weniger auf die zugesicherte gegenseitige Vernichtungsfähigkeit ausgelegt. Also Mutual Assured Destruction. Und letzten Endes kann man sich gegen diese Nuklearraketen nicht verteidigen. Was man machen kann, ist der Russischen Föderation jetzt seitens des Westens und seitens der NATO signalisieren, dass man ebenfalls bereit ist, und ich glaube, wir sind noch nicht in der Phase, in der man das machen sollte, dass man ebenfalls bereit ist, für den Falle eines Angriffes mit Nuklearwaffen auf das eigene Territorium, gegebenenfalls mit Nuklearwaffen auf das russische Territorium zu reagieren.
Und wie groß ist da die Gefahr, dass man genau in die Situation kommt wie im Kalten Krieg, dass man immer kurz vor einer ungewollten Kettenreaktion steht?
Na, momentan liegt der Spielball ja in der Russischen Föderation. Und wir machen ja nichts mit Blick auf unsere Nuklearwaffen, vor allem die strategischen der Amerikaner, der Briten und der Franzosen. Von daher sehe ich hier jetzt erstmal nicht die Gefahr. Aber letzten Endes, man darf es nicht verkennen, wenn diese nukleare Spirale weiter hochgeht. Momentan gibt es wenig Grund zur Sorge, aber das kann sich ja auch ändern. Dann ist es wirklich ein Spiel, wo es auf Worte und die genauen Formulierungen ankommt, damit nicht sozusagen eine unbeabsichtigte Eskalation in Gang getreten
wird. Und vertrauen Sie da noch den Kommunikationskanälen zwischen dem Westen und Russland?
Ich glaube, dass es die geben wird und ich glaube, dass letzten Endes auch in der Russländischen Föderation es genügend Menschen gibt, und zwar in politischer und militärischer Verantwortung, die genau wissen, dass ein Nuklearkrieg zwischen den Westen und der Russländischen Föderation etwas ist, das keiner gewinnen kann. und von daher auch hier kein Interesse besteht, einen solchen loszutreten.